Guten Tag, es ist Montagmorgen. Ich möchte kurz an dieser Stelle sagen, dass ich schon Sport gemacht habe, aber es ist ja eigentlich, das tut nichts zur Sache. Aber
bravo, warte, ich will kurz applaudieren. Ja. Ein Applaus.
Dankeschön. So, ja. Das ist jetzt so ehrlich Brothers Humor als allererstes.
Ja.
Aber ich möchte heute kurz fürs Intro ein bisschen weiter ausholen, nämlich ins Jahr 1994. Ja, denn heute haben wir einen Gast im Podcast, der ist durchaus einer meiner allerältesten Freunde. Aber unsere Beziehung ging 1994 nicht gut los, ja, denn wir sind zur selben Schule gegangen und hatten einen Frankreich-Austausch, was ja prinzipiell eigentlich eines der wenigen Highlights für mich während der Schulzeit war. Also Schulzeit haben wir ziemlich oft in dem Podcast hier, weiß ich nicht, also Band war irgendwie geil, Sport machen war irgendwie vielleicht ganz gut und Starkes war geil, aber ansonsten irgendwie auch nicht viel. Und der Frankreich-Austausch, den habe ich eigentlich bis zu diesem Tag in guter Erinnerung, weil ich sage jetzt seinen Namen, Dennis und ich, wir hatten vorher, glaube ich, noch gar nicht so wahnsinnig viel miteinander zu tun, weil er auch ein Jahr jünger war und im Jahrgang unter mir. Und auf diesem Frankreich-Austausch gab es halt eine wunderschöne Französin namens Catherine. Und die fanden wir beide gut. Ja. Wir hatten beide ein paar Mankos, muss man sagen. Ich hatte eine sehr, 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 sehr dicke Brille. Und Dennis war voll in der Pubertät und hatte vielleicht auch ziemlich viele Pickel. So. Aber im
Endeffekt. Und dann hast du ihm deine Brille gegeben.
Im Endeffekt ist es nicht gut für mich ausgegangen, weil Catherine hat sich für Dennis entschieden. Wahrscheinlich, weil er nämlich so sehr, sehr schöne Haare hat. Die hat er immer noch und die Pickel nicht mehr. Und ich weiß auch nicht, wie es dann passiert ist, weil ich war sehr traurig. Aber wir sind dann doch ziemlich gute Freunde geworden. Haben ewig in der Band gespielt, teilen uns jetzt ein Studio und über all das wollen wir heute quatschen. Und es ist sehr schön, dass du da bist, mein Schatz.
Ich freue mich auch sehr.
Zuckerbrot und Kneipe mit Johannes Strate und Freddy Radeke.
Du, also sag mal, erste Frage, wie geht's Catherine? Habt ihr zusammen Familie gegründet?
Das wir haben, toll. Haben keinen Kontakt mehr.
Die Geschichte war dann nach den 6 Tagen Austausch auch...
Ich glaube, wir haben uns noch ein Jahr Briefe geschrieben, ich bin nicht mehr sicher.
Immerhin. Ernsthaft, ne?
Weil ich glaube, als 14-, 15-jähriger Teenager ist man da nicht so konsequent, was Brieffreundschaften angeht.
Ja, wir reden ja auch von 90ern. Es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie FaceTime konnte oder eine WhatsApp schreiben konnte. Aber
ja, also ich sag mal, ihr habt über Pickel und dicke Brille. Ich möchte übrigens mal ein Foto davon sehen.
Ja, ich aber nicht.
Ja, aber Aufruf an alle da draußen, wenn jemand ein Foto hat, mir bitte zuschicken. Ja, scheiße. Gerne über das Insta oder so. Super. Und hast du damals schon diese mega geilen Locken gehabt?
Ich hatte verschiedenste Frisuren, aber... Ich meine, Locken ist ja so, weiß nicht, alle Leute, die Locken haben, wissen das. Segen und Fluch vielleicht. Man hat natürlich immer die gleiche Frisur. Ich habe dich zum Beispiel darum beneidet, dass du im Laufe unserer Freundschaft, im Laufe deines Lebens viele Frisuren hattest.
Ja.
Unterschiedliche Längen. Du konntest auch sowas tun wie stylen.
Ist es,
das findet man als Teenager ja auch ganz gut.
Absolut.
Das ist bei mir natürlich, also ich kann mir eine Tube Gel kaufen, aber dann sieht es halt einfach gegelt genauso aus wie ungegelt.
Also, ja, also ich sag mal, zurückgegelt ist so Berlusconi-Style.
Wahrscheinlich, ja, das würde noch gehen, ja.
Aber ich finde es total schön, dass wir so einen Beauty-Talk haben als erstes hier am Montagmorgen.
Ja, gut, erstmal über Haare sprechen.
Aber man muss sagen, Catherine hat offensichtlich nicht lange nachgehalten bei uns beiden und wir haben danach dann angefangen zusammen Musik zu machen, haben mit 2, 3 Freunden eine Band gegründet. Darüber habe ich eigentlich auch im Podcast noch nie gesprochen, nämlich eine Band, die erst Second Floor hieß, war auch richtig dumm, weil unser Proberaum im 1. Stock war. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich gab es First Floor, aber googeln konnten wir es doch gar nicht damals. Ich weiß auch nicht, warum.
Yahoo gab es schon, oder? Die Suchmaschine Yahoo? Weiß ich nicht.
Ja. Und dann haben wir uns umbenannt in Privat, hatten sogar einen Plattenvertrag und haben viele verrückte Konzerte gespielt, haben sogar eine Support-Tour für einen Künstler gespielt, der Berger hieß, ne?
Stimmt.
Berger. Also so Tourbus und sowas, das war, weiß ich nicht, das war dann schon nach der Schule, ne? Anfang Nullerjahre, irgendwie sowas.
Ich dachte, wir reden über die Gegenwart. Ich bin jetzt gerade völlig...
Ja,
das
wirkt
ja alles wie wirklich ein anderes Leben. Das ist so lange her. Wahnsinn.
Also das Verrückte ist, dass wir während unserer Schulzeit einen Plattenvertrag abgestaubt haben.
Das stimmt. Das war schon eigentlich der Traum eines jeden Teenagers, der anfängt, irgendwie, der sich für Rock'n'Roll begeistert oder für Musik und vielleicht ein Instrument lernt. Gitarre war das dann bei mir. Das war schon wirklich ziemlich besonders.
Das ist ja völlig absurd. Und wir kommen vom Dorf, ne? Also wir sind in Osterholz-Scharmbeck zusammen zur Schule gegangen. Niemand sucht danach Musikern. Und ich habe im Videotext von Viva damals gesehen, dass die ein Moderatorencasting machten. Und habe da hingeschrieben und bin dann mit dem Auto aus Worpswede nach Köln gefahren zu diesem Moderationscasting. Und der Typ, der da das gemacht hat, der war eben Musikproduzent. Sagte, ja, was machst du noch? Ja, ich habe eine Band. Hast eine CD dabei? Und ich so, nee, habe ich vergessen. Schick mir doch eine. Und dann hat er mir seine Visitenkarte gegeben, habe ich ihm eine CD geschickt. Und dann gab es echt auch so diesen Plattenfirmen-Moment, ne? Weißt du es noch?
Da kam so eine schwarze, glänzende Limousine vor dem kleinen, versifften Proberaum in Worpswede. Und da stiegen zwei erwachsene Herren aus, ja, die irgendwie so, glaube ich, ziemlich Urgesteine in der Musikbranche waren. Namen muss man erst nicht nennen, oder?
Kann man machen. Der eine war Frank Ramon. Ich habe immer noch mal ab und an mit ihm Kontakt.
Annette
Louisanne. Der hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht Annette Louisanne gemacht, aber hat dann wenig später das Spiel geschrieben, was so ein ziemlicher Gamechanger für ihn war, und hat dann Ina Müller, Roger Cicero, Gott hab ihn selig, ich glaube Sarah Connor, also irgendwie alles, was so in diesem Deutsch-Pop-Schlager-Kosmos war, alle sind zu ihm gerannt irgendwann. Das war total krass. Der stieg da aus und dann haben sie sich da wirklich aufs Sofa gesetzt. Ne? Ja, spielt doch mal ein bisschen was. So. Ja, und dann haben wir irgendwie ein paar Songs vorgespielt und dann hat uns der andere, Markus Wolter, auch witziger Funfact, der Entdecker von Stefan Raab ist das, der hat damals Vivasion, für die Älteren unter euch, der hat Vivasion damals mit Stefan Raab produziert, was ja bei Viva eine total absurde Chaos-Sendung war und irgendwie in den 90ern, ne, Vivasion war halt voll krass und Stefan Raab damals noch mit den schiefen Zähnen noch nicht gemacht. Markus Wolter war eben verantwortlich für diese Sendung und der hat dann natürlich bei Viva da auch immer mal ModeratorInnen gecastet, da war ich natürlich Quatsch, aber war eben auch, hatte ein Management und Musikproduzent und hat uns dann bei einer großen Plattenfirma untergebracht. Freddy, nun sind unsere Jungs hier allesamt schon ein bisschen älter, ne? Und ich meine, mit dem Baby haben die wirklich nichts mehr zu tun, aber manchmal wird man da schon so ein bisschen melancholisch und wünscht sich so diese kleinen, dicken Babybeine zurück. Ne? Und weißt du, wo ich früher ganz viel war?
Weiß ich, haben wir schon drüber gesprochen, bei Babywalz.
Bei Babywalz, denn da gibt's halt einfach einmal alles.
Große Auswahl an hochwertigen Produkten für Babys und Kleinkinder von bekannten Herstellern und exklusiven Eigenmarken.
Ein vielfältiges Sortiment von der Baby-Erstausstattung bis hin zu Spielzeug und Schwangerschaftsmode.
Gleichzeitig bietet Babywalz eine vielseitige Beratung online und vor Ort.
Das kann ich nur bestätigen. Hier in Hamburg gibt es eine große Babywalz-Filiale und da waren wir früher wirklich viel und wurden eigentlich immer top beraten.
Ja, und davon haben wir oft profitiert, weil ihr uns immer alles weitergegeben habt.
Win-win quasi. Payback-Punkte könnt ihr natürlich auch sammeln und mit dem Code ZUCKER10 erhaltet ihr ab einem Einkauf von 25 Euro 10% Rabatt auf euren Einkauf bis einschließlich 30.04.
Das bedeutet, wenn ich für 100 Euro einkaufe,
ja,
spare ich dann, lass mich mal ganz kurz, ich muss mal hier eingeben, 10 Euro?
Du bist so gut.
Ja.
Du bist so gut.
Mathe-Genie. Den Code und alles, was wir gerade gesagt haben zum Nachlesen, findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
Deswegen am besten jetzt direkt auf www.baby-walz.de und nicht vergessen, Code heißt Zucker10.
Hast du denn noch diesen Moment, diese Situation noch so richtig präsent vor Augen oder ist es eher so eine verschwommene Erinnerung?
Eher verschwommen. Also viele Sachen sind noch präsent, jetzt, also kommen jetzt wieder hoch. So, ich weiß noch genau dieses Gefühl, also vielleicht auch oberflächlich, aber Mietwagen.
Ja, ja,
irgendwie raus aus dem Dorf fahren nach Berlin oder München, keine Ahnung. Wir hatten irgendwie so kleine Auftritte hier und da. Die waren dann doch alle
Vertriebstagung mit
auf irgendeiner Messe, und genau.
So. Ja, ja.
Da, die Konzerte waren dann vielleicht gar nicht mal das Beste, nee, aber das Ganze drumherum, so als kleiner Junge aus dem Dorf oder aus einer Kleinstadt, Dorf war es jetzt nicht, dann irgendwie so da rauszukommen, sich so zu denken, ich habe das Privileg, ich kann jetzt irgendwie mal die große weite Welt sehen und natürlich mit der Gitarre auf dem Rücken und mit meinen Freunden, ist natürlich so wirklich dieser Rock'n'Roll-Traum, mit seinen Freunden eine Band gründen und dann irgendwie so ein bisschen so langsam die Welt zu erkunden. Wäre da nicht die musikalische unterschiedliche Vorstellung gewesen, zumindest bei mir war das damals so, ich habe dann irgendwann gedacht, irgendwie will ich, glaube ich, Jazzmusiker werden und bin dann ziemlich früh ausgestiegen, ne? Deshalb sind halt viele Erinnerungen nicht mehr so ganz präsent, weil ich zu einem sehr frühen Zeitpunkt dann schon gesagt habe, auch jetzt nicht so, ich war nicht ganz sicher, was ich will, aber irgendwie, ich wollte irgendwie wegziehen, ich wollte nur Gitarre spielen, ich wollte Musik studieren, ich wollte nicht in Ostholz-Schammeck bleiben. Und hab dann eben auch die Band verlassen. Ne? Und wir haben dann auch echt ein paar Jahre keinen Kontakt gehabt.
Aber Entschuldigung, wenn ich das von außen höre, das finde ich total beeindruckend, solche Geschichten immer. Also ich muss an den Film Almost Famous denken.
Ist genau so.
Auch wie ihr dann mit Berger oder wie die hießen, mit denen unterwegs wart und das erste Mal Tourbus und das alles. Da leckt man ja meistens Blut bei sowas, denke ich mal. Und dann auszusteigen, weil man schon weiß, was man eigentlich möchte in dem Alter, finde ich total beeindruckend. War das dann auch so in der Zeit das Gefühl von, die werden vielleicht durch die Decke gehen, aber ich gehe jetzt meinen eigenen Weg?
So weit habe ich da irgendwie nicht gedacht, oder? Ich wusste
ist
schon.
Ist kurz nochmal zurückgekommen sogar? Ich weiß es nicht. War das nicht so eine On-Off-Beziehung?
War das das?
Ich glaube,
ich bin ja weggezogen. Ich bin nach Freiburg auch noch gezogen.
Ja, aber
ich
das ist dann viel später. Aber ja, du bist nach Freiburg gegangen. Long-term hast du das auf jeden Fall gemacht.
2001 bin ich nach Freiburg gezogen. Ja. Ich weiß nicht, vorher ist schon einiges passiert. Es waren schon bestimmt 2 Jahre.
Ja,
oder
ja,
so,
genau, würde ich auch sagen.
In denen wir eben viel gemacht haben. So. Aber es war jetzt nie so. Ja, weiß ich nicht. Oder also ich weiß noch genau, doch, ich weiß noch genau. Es kam irgendwann so ein Tape von nämlich besagtem Frank Ramon und einem Songwriter/Produzenten aus Hamburg, Namen vergessen. Die hatten dann so Songs geschrieben. Es ging natürlich so klassisch alte 90er Jahre oder keine Ahnung, 80er, 90er Jahre Musikbranche. Ey, ihr seid ganz gut, aber aus euch kann man was machen. Wir bringen euch groß raus. Wirklich, ich bin mir sicher, dass dieser Spruch auch fiel in diesem Proberaum.
War mit Sicherheit echt, war gerade riesengroß.
Und genau, ziemlich schnell meine ich erkannt zu haben, oder wir vielleicht auch alle, dass es da irgendwie nicht so richtig um die Musik ging, die wir da gemacht haben, sondern es sollten natürlich Songs geschrieben werden. Also es mussten hittige Songs geschrieben werden. Und irgendwann gab es so ein Tape, das haben wir uns dann, glaube ich, im Auto so angehört. So eine CD mit der Demo-Version eines geschriebenen Songs. So eingesungen dann von diesem Produzenten. Und ich konnte damit sofort gar nichts anfangen. Ja. Glaube ich auch nicht, weiß ich nicht. Oder
Schlagzeuger Steppen.
Irgendwie so ein bisschen skeptisch.
Total.
Aber dann war irgendwie ziemlich schnell, ich weiß noch, das war der Tag, wo mir klar wurde, okay, der Rest der Band findet die Nummer jetzt auch irgendwie ein bisschen schmierig und super glatt und mega kommerziell, aber haben erstmal Lust auf diese Reise, wollen das erstmal ausprobieren, wollen mal gucken, was passiert. Und ich war sofort, hatte so ein komisches Bauchgefühl dabei, dass ich da irgendwie wusste, irgendwie will ich nicht. War dann aber noch super lange dabei und es war, ich meine, ich bin auch voll froh, dass wir sind dann nach Hamburg gefahren in so ein großes Studio. Ich habe dann zum ersten Mal irgendwie mit einem richtigen Produzenten in einem richtigen Studio was aufgenommen und das war natürlich alles voll geil.
Total, aber du hattest das natürlich das richtige Bauchgefühl. Wir waren so gefangen von diesem, wir wollen diesen Traum so, dass wir jetzt erstmal Kompromisse eingehen. Mhm. Wir hatten ja auch nur einen Vertrag über Singles, also noch nicht mal über ein Album. Und unser Gedanke war immer, ja, wir nehmen unseren ganzen Krams auf und okay, wenn die unbedingt wollen, nehmen wir auch 1, 2 Songs von denen auf. Aber der Plan von denen war eher was anderes. Ihr nehmt unsere beiden Songs auf, dann gehen wir da mal mit los und gucken, was passiert. Und genau so ist es passiert. Wir haben dann diese 2 Singles wurden verdealt und wurden veröffentlicht und wir wurden so ein bisschen immer hingehalten mit, nee, wir nehmen eure Sachen schon noch auf. Und ich weiß noch, einmal waren wir im Studio und da hieß es eigentlich, wir nehmen irgendwie einen Song von denen, einen Song von uns auf. Und da ist es zu unserem Song ist es dann aber nicht mehr gekommen. Da hat die Zeit dann nicht mehr gereicht.
Zufälligerweise
war
die Zeit.
War schon ein bisschen absurd. Also, aber ich muss sagen, ich war damals so angezündet und war so, ich wollte das so unbedingt und diesem Traum und spielen. Und dann war es ja auch so mit dieser Tour. Auf einmal steigst du in den Tourbus, pennst da und wir haben von München bis Kiel alles gespielt. Was natürlich, hey, also München war wirklich so weit weg wie New York damals. Ne? Ich war wahrscheinlich in meinem Leben vorher noch nicht in München gewesen. Also warum auch? Und das war schon total krass. Ich weiß noch, als wir in München mal gespielt haben, da sind wir danach auf die Release-Party von den No Angels gegangen. Weil die irgendwie beim selben Label waren und wir denselben Produktmanager hatten oder sowas. Und das war völlig skurril. Suite in irgendeinem Hotel und alle Taxis dahin und bla. Und dann kam der ganze Alkohol da. Also das war wirklich Klischee. Und diese vielleicht etwas schlecht erzogenen Mädels damals, die haben dann auch das ganze Schlafzimmer kaputt gemacht. Wo ich auch dachte so, ach okay, so geht das.
Die haben so AGBs bekommen, wie man sich als Newcomer-Band verhalten muss. Oh, hier steht, wir müssen Sachen kaputt schlagen.
Ja, es war wirklich so ein bisschen
mal loslegen.
Also jetzt so rückblickend waren das wahrscheinlich so die letzten Jahre, in denen in der Musikbranche noch so wirklich die Scheine so rausgehauen wurden.
So ist es.
Also so eine kleine Band wie wir, es gibt noch keine Musik, die irgendwie Potenzial hat, aber irgendwie jemand sieht da irgendwas und buttert erstmal Geld rein. Also so Kleinigkeiten, die Mietwagen, die uns gebucht wurden, war dann nicht vielleicht ein Kompakt Klasse bei Europcar, sondern es war immer die fetteste Karre. Das Hotel war immer 5 Sterne.
Ja, okay,
und wir waren niemand. Ne? Also es war schon wirklich, wir wurden total gepampert.
Geld verbrannt. War völlig Quatsch.
Genau, und diese Party, auf der wir dann zufällig in München waren, war natürlich dann irgendwie so in der Zeit für mich so der Höhepunkt. Wie viel Kohle daraus? Da wurden dann irgendwie so wagenweise irgendwelche Snacks noch reingeschoben, weit nach Mitternacht von den Hotelangestellten. Da wurde einfach alles bestellt, Karte gezückt.
Klar, und Castingshows waren natürlich damals auf dem Höhepunkt, Anfang der Nullerjahre, irgendwie DSDS und Popstars und so. Das heißt, das No Angels Ding, das hat sich wahrscheinlich sogar noch rentiert, weil sich das erste Album wahrscheinlich wie Hölle verkauft hat. Aber ja, die hatten dann ihre 6 Wochen Fame. Mhm. Naja, so war das damals.
Ey, für mich ist das total spannend. Ich bin auch so ein bisschen wie du, Johannes, dass ich dann das auch mitnehme. Und ich meine, du hast es eben auch gesagt, Dennis, ne? Sowas zu genießen, auch wenn es skurril ist und man weiß, und der Bauch sagt was anderes, man fühlt sich hier nicht wohl und so, aber sowas irgendwie zu erleben und mitzunehmen, finde ich immer, ist wie Film gucken, nur dass man in diesem Film ist und kann aber auch voll verstehen, so Bauchgeschichten und sich nicht wohlfühlen und sowas. Ist doch geil, dass ihr das zusammen, diese Reise gemacht habt.
Ey, total. Und das muss man auch sagen, das verbindet dann schon. Du bist ja dann nach Freiburg gegangen und bist aber dann nach Köln weiter zum Studieren gegangen.
Genau, dann habe ich in Köln studiert. Ich habe dann einfach wirklich meine Liebe so für Jazzmusik entdeckt. Die ist jetzt vielleicht so ein bisschen auf Eis oder ist noch ein bisschen vorhanden, aber hat sich vermischt mit vielen anderen Lieben musikalischen. Aber damals war klar, ich will da irgendwie, das war für mich so die Musik, wo es irgendwie um Virtuosität geht, um Musiktheorie, um ein bisschen Komplexität.
Musiktheorie, sagst du mit Begeisterung, willst du mich verarschen?
Ja, wirklich. Und vor allem auch so wirkt es zumindest damals auf mich so wie eine Musik, die so frei ist von so Oberflächlichkeiten.
Ja,
also,
ja, klar.
Wenn wir zum Friseur geschickt wurden oder irgendwie eingekleidet wurden bei irgendwelchen Videodrehs und das viele Leute wahrscheinlich cool finden, vielleicht heutzutage wäre ich da wahrscheinlich auch ein bisschen interessierter dran, aber damals dachte ich, ich will genau das Gegenteil. Und ich weiß noch, ich hatte irgendwie so eine Jazz, so eine CD, im Booklet war da hinten irgendwie das Bandfoto drauf. Das waren einfach vier so Typen, vier Männer in dem Fall, mit so weißen T-Shirts und irgendwie einer schlecht sitzenden Hose. Und es war klar, das ist einfach scheißegal. Niemand hat sich auch nur ein Fünkchen Gedanken gemacht, was ziehe ich an zu diesem Fotoshoot. Das mag mittlerweile auch anders sein. Wahrscheinlich muss man sich überall irgendwie verkaufen und keine Ahnung. Und ein Image verkörpern vielleicht auch äußerlich. Aber ich fand das damals halt wahnsinnig anziehend. So dieses, es geht nur um die Musik.
Ja, aber das ist doch super. Kann
ich total verstehen. Und dann bin ich da, dann habe ich in Köln Jazz studiert und mittlerweile mache ich auch was anderes und habe natürlich auch immer irgendwie, keine Ahnung, ich liebe halt Popmusik, das war auch immer so. Und mittlerweile verdiene ich natürlich auch mein Geld mit Popmusik und ich überlege mir dann vielleicht auch, was ich für ein Shirt anziehe, wenn ich auf die Bühne gehe mittlerweile.
Ja, du hast es halt gesagt.
Es war auf jeden Fall damals irgendwie dann doch alles richtig, genauso wie es passiert ist. Für mich, aber für dich ja auch.
Total, ja. Ich meine, du bist dann nach Köln gegangen und ich habe dann, also unsere alte Band hat sich dann irgendwann auch aufgelöst und der Vertrag auch. Witzigerweise immer noch, wenn ich die Leute, die damals bei dem Label gearbeitet haben, wenn ich die immer noch mal wieder treffe, dann sagen die nach irgendwie 24 Jahren gefühlt immer noch so Sätze wie, komm doch wieder zurück nach Hause. Wo ich denke so, Leute, irgendwie damals ist nicht viel richtig gelaufen. Aber zu Hause? Ich war vielleicht 2 Jahre bei euch unter Vertrag, völlig erfolglos. Naja, aber ich weiß noch, dass du, als du in Köln dann studiert hast, dein Bruder war ja dann auch da, dass als wir dann mit unserer Band Revolverheld in Köln gespielt haben, da haben wir uns dann immer getroffen.
Ja,
da haben wir dann irgendwie teilweise auch bei euch gepennt und sowas. Ich weiß noch, dass unser Gitarrist mal sein Kuscheltier bei euch vergessen hatte. Da musste stimmt. Irgendwas.
Und ich glaube, es kuschelt ihr seiner Freundin.
Ja, irgendwie sowas, dass sie ihm mitgegeben hat für die Tour oder irgendwie sowas. Aber es war auf jeden Fall, da hatten wir dann wieder Kontakt und dann auch wieder mehr. Und wann bist du eigentlich zurück nach Hamburg gekommen? Oder was heißt zurück nach Hamburg? Ich bin 2002 mit der Band und 2005 bin ich nach Hamburg und du bist dann auch irgendwann nach Hamburg.
Ich bin 2009 wiedergekommen, genau. Ja. Ich habe in Köln studiert, habe dann während der Zeit, so gegen Ende meines Studiums, meine Band Fotos kennengelernt.
Ja.
Also die da schon in Hamburg ansässig waren und da ging ja dann so ein bisschen was los. Auch wieder mit Plattenvertrag, der zweite dann meines Lebens. Und das war dann auch ein bisschen langfristiger.
Euch gibt es ja immer noch, ne?
Uns gibt es immer noch, genau. Ja.
Aber das ist eigentlich total absurd, muss man eben sagen, dass wenn du in der Musikbranche einen Plattenvertrag, dass du noch einen kriegst, die Chancen stehen total gering. Und die sitzen zwei am Tisch, denen ist das zweimal passiert.
Stimmt, ja.
Das ist eigentlich völlig absurd. Aber ihr seid dann nach Hamburg und habt ja mit Fotos immer mal was gemacht und dann ging es bei dir ja auch los, dass du sagtest, du machst viel Musik und sowas. Irgendwann bist du dann hier zu uns ins Studio gekommen, ne? Muss ja die Zeit gewesen. Vielleicht, also wir teilen uns jetzt ein Studio, muss man sagen, in dem wir gerade sitzen und aufnehmen. Ich muss mal mit Dennis und mit Chris, der Dritte hier im Bunde, unserem Bassisten aus unserer Revolverheld-Band, müssen wir mal die Termine abstimmen, ne, wer hier wann drin ist. Heute habe ich den Tag geblockt für einen Podcast.
Hast du ihm gesagt, das ist ein Podcast?
Ja.
Und er sagt, ja, heute, aber ich bin da auch.
Ich bin da auch.
Heute wollte ich eigentlich üben.
Ja.
Dann habe ich gesagt, dann will ich wenigstens einen Podcast eingeladen.
Kannst gerne nebenbei üben.
Ach so, gerne nehmen, und heute Morgen übrigens habe ich hier schon mit Chris geprobt für so ein kleines Akustikding nächstes Wochenende. Also alle waren heute schon hier. Aber du bist irgendwann, bist du bei uns im Studio eingestiegen. Warum eigentlich? Weil du auch Papa geworden bist und gemerkt hast, zu Hause üben funktioniert nicht mehr?
Weiß ich nicht mehr. Vorher schon, glaube ich.
Ja.
Ja, man braucht ja auch irgendwie
so viel Zeug und so.
Genau, ich brauche ein Lager für das Ganze. Ich meine, jetzt ist hier so ein schöner Vorhang zu meiner Rechten.
Ja, hier wird dahinter, umgebaut.
Genau, das sieht richtig gut aus. Ja. Aus mit vielen Effektpedalen, Kabel.
Du, das sind Tricks, Gitarren. Die Eltern gut kennen, dass man einfach viele Türen, Schränke und Vorhänge benutzt, wo man Sachen hinterschieben kann. Und dann sieht es toll aus. So ist es hier auch ein bisschen. Ne?
So ist es. Denn was man ja sagen muss, und das ist ja auch ein Grund, warum du heute hier bist, Dennis ist auch Papa. Deine Tochter ist jetzt?
6 Jahre alt. 6,5.
Kommt also bald in die Schule, jetzt im Sommer.
Im Sommer kommt sie in die Schule.
Und ihr habt natürlich schon eine Schule, weil ihr ja gute Eltern seid.
Natürlich.
Und die ist auch gar nicht mal so weit weg von euch.
Die ist 2 Häuser weiter,
glücklicherweise. Das ist natürlich total cool. Kann man sagen, in welchem Stadtteil du in Hamburg wohnst?
In Barkenhafen heißt das, ein Teil der Hafen City.
Voll geil. Muss sagen, Hafen City ist echt ein spannender Stadtteil, der hier seit 10, 15 Jahren entsteht. Und da entstehen eben neue Wohnviertel. Und Dennis kann von seiner Wohnung auch aufs Wasser gucken zum Beispiel. Was
das stimmt.
In Hamburg natürlich eigentlich total geil ist, weil man redet hier immer von Wasser und Elbe und sowas. Und bei mir vergehen auch gerne mal, mitten in der Stadt wohnt, 2 Monate, wo ich die Alster und die Elbe nicht sehe. Also was soll ich an der Alster und an der Elbe so?
Also ich muss meinen Hals weit aus dem Fenster und dann so ein bisschen
ja, aber
zur gut, Seite.
Aber
und
wenn
dann
du mit dem
so
Fahrrad aus dem Haus
aber,
rausfährst, ja, kommst du gar nicht, du geht ja gar nicht anders. Du musst ja aufs Wasser gucken, sonst fährst du rein.
Aber so in den letzten Wochen konntest du doch auch viel aufs Wasser gucken.
Also. Vielen Dank, weil es von oben kam, meinst du
ja,
zu Sicherheit?
Genau.
Ja, das ist korrekt. Ja, ja. Aber Dennis, du bist auch schon lange mit deiner Frau zusammen und verheiratet, ne?
Ja.
Aber wie auch schon über 10, 15 Jahre oder was?
Ja, so 20.
Ernsthaft? Okay. Ihr habt euch in Köln kennengelernt dann da?
In Köln, genau. Sie hat in Düsseldorf studiert. Köln, so. Düsseldorf.
Ja. Über wen habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
Katrin aus Frankreich. Achso, über dich.
Das Witzige ist, dass wir einen gemeinsamen Kumpel aus Düsseldorf haben und der hat mit deiner Frau zusammen studiert, ne?
Genau so war das, ja, stimmt.
Und wir, also, und Philipp kann ich auch sagen, Philipp und wenn ich auf der Ecke war, dann war ich meistens in Köln irgendwie mit der Band und dann Dennis kam natürlich sofort vorbei und Philipp ist dann aus Düsseldorf immer rübergekommen und irgendwie...
Beruflich, musikalisch, privat, alles läuft über dich. Überlass deine Finger mit drin.
Du, ich merke auch gerade, also viel in meinem Leben läuft auch über Johannes. Was ist das, so ein Lebensmanager oder bist du ein echter...
Irgendwann möchte ich, dass ihr mir mal einen Gefallen tut. Ja, komisch, wo kommt das her? Ja, genau. Philipp, immer noch echt auch einer meiner engsten Freunde. Und Philipp und deine Frau haben zusammen studiert und dann habt ihr euch kennengelernt und seid dann zusammen nach Hamburg gekommen wahrscheinlich, ne?
Genau, ich war so, ja, ich bin in die Band eingestiegen. Sie hatte gerade ihr Studium beendet, hat einen Job angenommen, zufällig in Hamburg. Und dann sind wir beide hergekommen, ja.
Und wie viele Jahre hat es dann noch gedauert, bis ihr Eltern geworden seid? Schon ein paar?
Ja, lange.
Ja.
Lange, ja. Nochmal 10 oder so, ja.
Weil ihr beide viel gearbeitet habt, ne?
Wir haben beide viel gearbeitet, machen das immer noch gerne und ja, irgendwie, wir wussten, wir wollen, aber das stand ganz lange jetzt nicht oben auf der Liste und dann irgendwann war es dann soweit.
Hey, liebe Leute, vielleicht kennt ihr das ja auch. Man möchte den Kindern natürlich auch beim Essen ein bisschen Abwechslung bieten. Ob in der Brotdose oder am Frühstückstisch, das ist ja nicht immer so ganz leicht und man kann ja auch nicht immer die ganze Zeit nur Marmelade aufs Brot schmieren. Da kommen mir natürlich die neuen Kinderprodukte der Rügenwalder Mühle ganz gelegen. Da gibt's zum Beispiel vegane Abenteuerstreich und vegane Abenteuermortadella. Natürlich fleischfrei. Das sind Produkte, die sind genau auf den Geschmack von Kindern abgestimmt und nach WHO-Empfehlung für Kinderprodukte entwickelt. Ohne Zuckerzusatz, reich an Omega-3-Fettsäuren und nur 1,2 Gramm Salz auf 100 Gramm. Deswegen klappt's bei uns jetzt auch mit der Brotdose und beim Abendessen. Probier das doch mal aus. Und da ich wie Rügenwalder finde, Essen soll ein Genuss und keine Diskussion sein, kann ich mich dem Slogan nur anschließen, am besten schmeckt's, wenn's allen schmeckt. Mehr Infos erhaltet ihr auf der Webseite der Rügenwalder Mühle bei den veganen Produkten. Link wie immer bei uns in den Shownotes. Guten Appetit. Also bei euch schon, bei uns ist ja immer so, mit 32 quasi aus Versehen ein Kind gekriegt und dann aber total
glücklich. Ich war 38 oder 37.
Aber für euch, bei euch war es schon so, jetzt ist dran, wir haben Bock, Kind zu kriegen.
Ja, klar. Das war schon so ein bisschen.
Also ihr hattet schon mal drüber gesprochen, dass ihr generell im Leben Kinder haben wollt.
Haben
ungefähr.
Wir. Ja, auf jeden Fall.
Also ihr wusstet, was Kinder sind.
Wir wussten, was Kinder sind. Wir haben sogar die Wohnung, die wir, ich glaube, ein Jahr vor der Schwangerschaft bezogen haben, also innerhalb Hamburgs umgezogen, schon so ein bisschen ausgewählt mit, hey, guck mal, da ist noch ein Zimmer mehr und so.
Guck mal, das ist ein zweites Arbeitszimmer, nicht aussprechen, zweites Arbeitszimmer genau, zweites Gästezimmer.
Zweites Arbeitszimmer auch, bei irgendwie einem Musiker und einer, die jeden Tag ja, ins
genau.
Büro fährt.
Ganz
und ich meine, damals, Homeoffice war nicht so verbreitet damals.
Ja.
Nun gut, nun seid ihr dann irgendwann Eltern geworden und es ist ja immer noch so, wenn man auf die Statistiken guckt, normalerweise setzt dann die Frau im Schnitt, glaube ich, irgendwie 6 bis 9 oder 12 Monate erstmal aus im Job. Das war bei euch aber nicht so, ne?
Das war bei uns nicht so, ne.
Bjarke hat einen super Job gehabt.
Hat einen super Job gehabt. Ich habe, wie gesagt, einen Job gehabt, den ich gerne gemacht habe.
Du warst halt flexibel,
genau.
Ne?
Und uns beiden war ganz früh klar, Bjarke früher als mir, klar, dass wir das, dass es für uns keine andere Möglichkeit, kein anderes Modell gibt als 50-50. Also ja. Jeder macht genau gleich viel. Jeder hat die Chance, die Möglichkeit zu arbeiten, so viel er oder sie möchte und bringt sich ein in die Erziehung und das ganze Organisatorische. Bei ihr war das ein bisschen früher, sage ich deshalb, weil sie zu einem sehr frühen Zeitpunkt schon ist vielleicht ihr Wesen mehr und meins ist vielleicht eher so, ich lasse Dinge auf mich zukommen. Zu einem sehr frühen Zeitpunkt wusste sie schon oder hat sie schon angefangen, sich, weiß nicht, sowas wie Kita-Plätze rauszusuchen, Kitas anzuschauen.
Ja.
Ich kann mich noch an den Moment erinnern, wo das so sehr früh, im Frühstadium der Schwangerschaft, keine Ahnung, junge Mädchen, weiß man noch nicht, aber irgendwie schon Tag der offenen Tür in der Kita XY. Das aber fühlte sich für mich ja total strange
in
an.
In Hamburg super intelligent.
Aber jetzt rückblickend, ne? Weiß man, also war auf keinen Fall, es war kein Tag zu früh.
Nee, nee.
Ach, okay. Die Lieblingskita in der, oder die beste Option in dem Umkreis war dann schon nicht mehr verfügbar. Das heißt, genau, ich habe mich da anfangs noch so ein bisschen mitziehen lassen. Vielleicht, weiß nicht, vielleicht liegt das daran, dass man als Vater ein bisschen zu einem etwas späteren Zeitpunkt vielleicht so wirklich realisiert, ich bin jetzt Vater, dass man so in diese Rolle schlüpft. Bei mir war das ganz klar, Hand auf den Bauch und man spürt irgendwie so ein Fußtritt oder sowas. Bei der Frau, die dann schwanger ist, von Tag 1 logischerweise fühlt sich das möglicherweise gleich
wahrscheinlich ist
körperlich
das
ein bisschen anders an und man macht sich vielleicht auch früher Gedanken über bestimmte Dinge. Aber wir haben auch vor der Schwangerschaft schon drüber gesprochen, ey, wie sieht es denn eigentlich aus, wie würden wir das tun? Und sofort war uns beiden klar, wir wollen beide arbeiten und wir wollen beide uns gleich um die ganze Geschichte kümmern, Kindererziehung und so weiter. Und so haben wir es dann auch gemacht. Also was, du wolltest, glaube ich, gerade auf so die Pause ansprechen.
Nee,
wie
habt ihr es gemacht, als eure Tochter direkt auf der Welt war? Also die ersten ist Bianca direkt im Mutterschutz. Ich weiß ehrlich gesagt gar keine Ahnung mehr, wie lange geht das?
Mutterschutz ist, glaube ich, erstaunlich kurz. Ne? 4 Wochen nach
sowas, ne?
Geburt. Wir haben gesagt, wir wollen mit einem Jahr ist es möglich, dass das Kind in die Kita kommt.
Ja.
Das kam mir damals vielleicht auch ein bisschen früh vor, weil ich komme so aus so einer klassischen Familie. Papa hat gearbeitet, Mama war immer da. Kitas gab es auch bei uns in der Kleinstadt nicht. Nee. Da gab es einen Kindergarten, da war ich, glaube ich, 3 Stunden pro Tag.
Den Kindergarten gab es ja erst ab 3, ne, wenn so ich es richtig verstehe.
Also wir dachten, ab 1 Kita, das heißt, es bleiben 12 Monate und die haben wir dann aufgeteilt. Die ersten 6 Monate hat Bianca Elternzeit genommen.
Ja.
Da hatte ich auch noch so ein paar Touren und so ein bisschen was im Kalender und habe dann eben versucht, so ranzuklotzen. Und dann habe ich 6 Monate Elternzeit genommen. Und sie hat wieder angefangen zu arbeiten, Vollzeit nach 6 Monaten. Und das hat mega funktioniert.
Super.
Mal ganz kurz zum klassischen Bild und der Verteilung. Nur jeder 10. Vater nimmt mehr als 2 Monate, also diese Vätermonate, mehr als 2 Monate in Anspruch. Und die meisten davon machen das gleichzeitig mit der Partnerin oder mit dem Partner. Und das zeigt ja schon, wie wenige sich da bereit fühlen oder sich das zutrauen.
Ja,
also wenn du es gleichzeitig nimmst, ist es ja auch eine schöne Romantik, aber eine Entlastung für in dem Fall dann die Partnerin ist es natürlich nicht.
Nee.
Sondern, also dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie das zu Hause auflädt. Wir probieren das mal zusammen und im Zweifel hat sie den Hut auf. Aber eigentlich verrückt, weil ich hab auch Elternzeit gemacht im ersten Jahr. Wir haben jeder 3 Monate gemacht, glaube ich. Mein Gott, ist das lange her, aber ja. Und ich weiß noch, dass mein damaliger Manager gesagt hat, ey, wenn's Kind kommt, bist du erstmal sofort 3 Monate raus. Also deswegen, ich fand das auch total schön und bereichernd, wenn man es natürlich machen kann. Aber wenn man fest angestellt ist, ist es ja eigentlich gar kein Problem.
Ja.
Also, ne, wirst ja bezahlt und als Selbstständiger ja auch eben, weil die Bezüge des letzten Jahres berechnet werden. Das ist natürlich schlecht, wenn du davor ein Sabbatical gemacht hast, aber das ist ja bei den meisten nicht der Fall. Also hat es bei euch auch gut funktioniert. Du sagst also,
das ist ja was anderes, ob das jetzt hier und da mal Reibereien gibt oder wie man das organisatorisch regelt, ist dann ja das Schritt Nummer 2 oder 3. Aber erstmal dieses Commitment, dass man sagt, ey, wir wollen das so machen.
Ja.
Bist du dazu bereit? Ja klar, ich auch. Das war für uns das Wichtigste und das, also ich kann mir persönlich auch nichts anderes vorstellen. Warum sollte man das heutzutage in einer Beziehung, in einer Partnerschaft irgendwie anders lösen? Es sei denn natürlich, beide wollen das so. Wenn eine Person den beruflich so eingespannt ist und glücklich damit ist und die andere Person wie, ne? Aber ich unterstelle einfach, das ist meine persönliche Erfahrung, ich unterstelle den meisten, das ist vielleicht jetzt ein bisschen arrogant, aber den meisten Paaren Eltern mit ungleicher Verteilung, was das angeht, eine Person bleibt überwiegend zu Hause, andere Person arbeitet überwiegend, dass es da auch irgendwie sowas gibt wie unausgesprochener Frust, irgendwas, was sich aufstaut. Ich habe das bei meinen Eltern erlebt. Hm. Ich habe erlebt, dass bei Leuten in unserem Umfeld, bei Paaren durch die Blume so ein bisschen oder meine, das da rein zu interpretieren. Deshalb für mich oder für uns war das ganz klar 50-50.
Also ich glaube, es gibt natürlich alle Modelle. Allein schon das Modell, jemand ist in seinem Job so unglücklich, dass er über jede Pause dankbar ist.
Ja.
Und man versucht lange Kinder zu kriegen und dann kriegt man Kinder und dann möchte man vielleicht auch mit dem Kind so viel Zeit wie möglich verbringen. Vielleicht kündigt man sogar irgendwann den Job, weil der eine so viel Geld verdient. Ich kenne auch solche Leute, die kriegen dann im Zweifel auch 2, 3 Kinder und dann meistens sie bleibt zu Hause und ist auch wirklich, möchte das auch wirklich. Aber ich kenne auch andere Varianten, wo dann irgendwie nach 2 Jahren die Bombe platzt und die große Unzufriedenheit da ist. Und vor allen Dingen auch später, ne? Ich habe meine Karriere da 3, 4, 5 Jahre unterbrochen. Deswegen konnte ich in den entscheidenden Jahren mich nicht entwickeln und so. Deswegen finde ich sowieso total cool und modern, was ihr da gemacht habt. Und was vor allem ja auch der Fakt ist, es ist immer so, ja, ich muss jetzt Eltern sein, ich muss auch mal, das ist ja Bullshit. Also du kannst entweder das Schönste deines Lebens machen und dich mit deinem Kind beschäftigen und dir diese Zeit nehmen, die staatlich ja auch noch finanziert wird, möchte ich immer wieder sagen. Oder du kannst es halt einfach lassen und diese Jahre verpassen. Und ich meine, ich habe jetzt einen 11-Jährigen, aktuell in der Runde hier dann mal den Ältesten. Und das ist natürlich schon so, der ist wahnsinnig viel allein unterwegs und die ersten 10 Jahre mit dem Kind sind halt total intensiv. Und bei meinen Freunden, die Teenager-Kinder haben, ey, hallo, tschüss, können wir nochmal über ein paar Sachen reden und ich brauche Geld und ich brauche mehr Bildschirmzeit und ich bin zum Abendessen zu Hause, ich komme doch zu spät. Das ist natürlich was anderes, aber wenn du in den ersten 10 Jahren da warst, ist es einfach total toll und ich erlebe dich ja mit deiner Tochter viel und ihr habt ja ein wahnsinnig enges Verhältnis und das wird sich ja auch nie wieder ändern. Das ist ein totales Geschenk. Also ja. Ne, ich muss nicht Zeit mit meinem Kind verbringen, ich möchte das ja auch.
Gestern ist mein Sohnemann, mein 8-Jähriger, ich habe einen 5- und 8-jährigen Sohn. Und das erste Mal mit der Nachbarin allein zur Eisdiele gelaufenen Ort. Du kennst sie, die natürlich, Eisdiele.
Die einzige Eisdiele.
Lange Schlange, immer 10 Kilometer. Und das war so die Premiere. Und dann ging es darum, dürfen die das schon, weil die Nachbarin auch ein bisschen jünger ist und so. Fahrrad zu Fuß, mussten wir uns kurz abstimmen. Und dann habe ich so vorgeschlagen, ja, sonst komme ich halt mit euch mit. Und dann guckt er mich so an, nee. Nee, ich wollte eigentlich ganz gerne allein mit ihr dahin gehen und da spürte ich schon so, okay, es geht langsam los, die Abnabelung geht los und bin ganz froh, dass wir das eigentlich auch ähnlich wie ihr gemacht habt. Also meine Frau war mehr zu Hause, aber wir versuchen im Haushalt, in der Erziehung eigentlich so viel wie möglich auch 50-50 zu machen und deswegen finde ich das auch so interessant, wenn man über klassische Rollen in der Familie spricht. Man denkt ja immer, die klassische Rolle ist die, die es früher gab. Mann arbeitet, Frau ist zu Hause. Aber es gibt immer mehr Regenbogenfamilien, Patchworkfamilien, auch diese Mehrgenerationsfamilien. Das wird immer mehr. Voll. Und in unserer Bubble, würde ich jetzt zumindest sagen, gibt es das ja schon viel und mehr. Ich würde auch gerne mal.
Stimmt. Ja, ich glaube, bei uns gibt es mittlerweile jedes Modell und also, dass er sich auch wieder bei meinem Sohn, wie der aufwächst und dann, ja, das sind hier 2 Papas mit Kindern. Ah ja, okay, gut. Also das ist für den, der stellt da gar keine Fragen mehr, ne? Erzähle ich ja immer wieder ganz gerne, als er Olivia Jones kennengelernt hat, zufällig. Dann fasst er das Kleid, dann sagt er was und dann sagt er, hä? Bist du ein Mann? Ja, ich bin Mann, der sich als Frau verkleidet. Ah, okay, gut. Du hast immer ein schönes Kleid an. So. Also, das ist, das Mindset ist einfach eingestellt auf alles ist möglich. Und ich meine, jetzt reden wir ja auch nur darüber, dass sich Mann und Frau 50-50 die Kinderbetreuung teilen. Wie ist es denn jetzt heutzutage? Also eure Tochter ist ja schon ein bisschen groß und Kita liegt ja nun schon hinter ihr, jetzt ist sie in der Vorschule und es geht los. Deine Frau arbeitet nach wie vor voll, ne?
Genau, arbeitet voll, arbeitet gerne voll. Ich arbeite voll, was natürlich die Besonderheit bei uns, die sich jetzt als Vorteil entpuppt hat, die Tatsache, dass ich ja einen, ich sag mal, nach unter bürgerlichen Gesichtspunkten etwas ungewöhnlichen Beruf habe, zumindest so zeitlich, ne, was so die Regelmäßigkeit angeht. Ich bin Musiker, ich bin Live-Musiker in erster Linie, Gitarrist, ich spiele dann für viele Bands, für Künstler. Clouseau ist gerade so meine Hauptband. Ich spiele in einer Late-Night-Show, Late-Night Berlin und meine Band Fotos gibt es auch noch. Und dann ab und zu mal so Studiosachen. Also Leute buchen mich, dass ich Gitarre spiele. Und das tun die natürlich nicht 9-to-5 oder 9-to-6 Montag bis Freitag, sondern mal 3 Monate gar nicht und dann vielleicht 3 Monate, 5 Tage die Woche. So. Und dieser vermeintlich familienunfreundliche Beruf Musiker oder tourender Musiker, fahrendes Volk, wie auch immer, mein Opa immer früher gesagt, entpuppte sich irgendwie oder als glückliche Fügung oder als sehr passend zu dem Beruf meiner Frau. weil ganz konkret ist es so, also die letzten Wochen waren so, ich war nicht auf Tour, ich war nicht weg, ich hatte keine Gigs, ich habe also Kleinkram gemacht in Hamburg. Das heißt, ich hole die Tochter und meine Tochter jeden Tag von der Schule ab. Ich kümmere mich um die Nachmittage, ich kümmere mich um den Haushalt, ich kaufe eigentlich Koch, ich bin Hausmann und finde das total geil. Habe natürlich trotzdem immer noch den halben Tag für mich, zum Üben, zum Aufnehmen, zum dies, das. Ich weiß jetzt nicht, wann das ausgestrahlt wird, aber heute ist Montag. Morgen fahre ich zum Beispiel, diese Woche sieht das wieder ganz anders aus, morgen fahre ich nach Berlin. Morgens nehme ich den ersten Zug, komme um 21 Uhr zurück. Da sind die beiden natürlich komplett auf sich allein gestellt. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag bin ich in Erfurt. Das heißt, ich bin ab morgen die komplette Woche bis Sonntag weg. Ja. Ich bin nicht da, ich stehe nicht zur Verfügung.
Du fährst von Berlin dann nochmal zurück nach Hamburg, um dann am nächsten Tag nach Erfurt zu fahren?
Ich fahre von da nach Erfurt.
Also erst Late Night Berlin, dann Clouseau. Also
proben, genau. Wir proben für Konzerte, für die ganzen Sommerkonzerte, die jetzt ab Mai losgehen.
Okay, wie läuft denn dann so eine Woche für deine Frau und deine Tochter, wenn du eben nicht nach Hause kommst, wenn sie voll arbeitet?
Genau, die Woche ist dann jetzt so, dass Bianca das organisieren muss. Also sie muss früher von der Arbeit kommen, muss dann vielleicht abends nochmal arbeiten, all das, was jeder kennt.
Aber das geht mit dem Arbeitgeber?
Das geht und dann kommt die Oma mal vorbei.
Entschuldigung, was macht sie?
Sie arbeitet bei der Zeit. Ja, sie schreibt nicht, aber sie kümmert sich um Geschäftliches, hat da so eine leitende Funktion.
Und ich meine, da ist man wahrscheinlich flexibler und kann sagen, so diese Woche muss ich mal ein bisschen früher weg und ich kann dann Homeoffice machen oder nächste Woche bleibe ich eine Stunde länger oder sowas.
Genau, das geht schon. Genau, ein bisschen Familie, Hilfe aus der Familie.
Ja.
Konkret meine Schwiegermutter.
Das heißt, die Schwiegermutter, die wohnt ja schon ein bisschen weg, ne?
Die wohnt ein bisschen weiter weg, die kommt dann vorbei in solchen
Zieht dann eine Woche bei euch ein, so
genau,
ungefähr.
Ja. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu so Nachbarn, deren Tochter im gleichen Alter in die gleiche Klasse geht und so. Die holen dann vielleicht mal meine Tochter mit von der Schule ab. Also so das normale, das übliche, bekannte soziale Netzwerk, Umfeld, die dann einfach zur Hilfe springen in so einer Phase. Aber so unterm Strich, also jede Woche ist halt sehr unterschiedlich, aber unterm Strich auf das Jahr verteilt, ergibt sich eben sowas wie 50-50, weil wir nämlich beide gesagt haben oder irgendwann beide abgemacht haben, so sieht's aus, ich möchte weiter das machen, was ich liebe, nämlich Musik machen und Touren. Das heißt eben bei mir wirklich, wenn ich gebucht werde, du weißt es ja, dann muss man morgens irgendwo hin, hat dann an dem Tag das Konzert, schläft irgendwo und kommt dann zurück. Das sind halt 24 bis 36 Stunden Abwesenheit. Das ist einfach immer so. Und wenn ich da bin, kümmere ich mich eben übernehme ich mehr familiäre, väterliche Pflichten gerne und es fühlt sich eben dann unterm Strich wirklich überhaupt nicht ungerecht an. Wir fühlen uns genau so, als würden wir uns beide gleichmäßig beteiligen können, als hätten wir beide genug Zeit mit unserer Tochter. Was natürlich super wichtig ist, wir reden die ganze Zeit nur über Verbindlichkeiten und wie kriegt man das alles hin und Arbeit und Nerv. Aber die Zeit mit dem Kind zusammen, also ich hole sie heute zum Beispiel, heute ist so ein Tag, wo ich mich ein bisschen sputen muss, da hole ich sie früher ab, weil wir dann zum Ballett sind, dann fahre ich sie zum Ballett, dann fahren wir mit dem Fahrrad irgendwo hin.
Deswegen nehmen wir nämlich morgens auf.
Deswegen nehmen wir in doppelter Geschwindigkeit auf.
Richtig, genau.
Wir haben heute drei Podcasts und Dennis ist heute nämlich der erste, weil er nämlich später mit seiner Tochter zum Ballett muss, weil ich total niedlich finde. Super.
Aber meine Frage, ich kenne das auch, dieses, du kommst aus der Arbeit, bist flexibel, hast dann aber irgendwie die Möglichkeit, ein bisschen selber die Zeit einzuteilen, kriegst du das gut hin, dann zu switchen, dass du dann wirklich auf einmal auch wieder voll im Papa- und Genießmodus bist oder hängst du noch an dem Konzert von gestern so ein bisschen?
Ja, also es klappt natürlich nicht immer so gut, wie ich das jetzt hier oder so einfach, wie ich das vielleicht beschreibe. Es gibt schon solche Tage, klar. Es gibt auch Tage, also früher von der Schule abholen, Vorschule, in unserem Fall, wir sind noch nicht in der Schule, ne, Stichwort Schulsystem, da habt ihr euch eben wieder drüber ausgetauscht, da kann ich noch nichts zu sagen.
Schon wieder eine Schlägerei.
Bisher läuft noch alles sehr, sehr problemlos. Früher abholen, sowas wie 13 Uhr, 14, 30, bedeutet dann natürlich, dass man eben jetzt auch genau dementsprechend weniger Stunden zur Verfügung hat morgens für vielleicht ein bisschen was so liegen geblieben ist. Da kommt auch schon mal vor, dass was nicht fertig wird und dann setzt man sich abends ran oder man ist noch mit den Gedanken, guckt ein paar Mal öfter aufs Handy. Klar, es passiert auch. Aber so, ich glaube, so in einer guten Woche funktioniert das alles sehr gut.
Aber ihr habt ja dann, Familienmodell ist ja ein bisschen wie bei uns beiden hier auch, also unser Familienmodell, ja, das ist, dass eben nicht jeder Tag gleich aussieht zu Hause. Ne? Also, ja. Bei uns ist das große Thema so, dass, ich sag mal, diese Daily-Struktur mit, naja, die gehen morgens aus dem Haus, nachmittags ist der, die immer da und so, das ist bei ihm auch nicht der Fall. Und wir haben so einen Wochenplan mittlerweile, wo wir ganz klar raufschreiben, dann ist der Papa da und hier und Mama da, also so läuft es. Das ist, glaube ich, das einzige Manko, was bei uns manchmal schwierig ist, dass es eben nicht so Struktur ist. Hast du das auch, dass eure Tochter dann mal sagt, ey, wieso fährst du jetzt schon wieder weg, obwohl du im Zweifel 4 Wochen gar nicht weg warst, aber in ihrem Gefühl war es so? Kriegst du solche Sprüche schon ab?
Kriege ich auf jeden Fall, ja. Klar, logisch.
Ja. Ich habe das manchmal übrigens, dass mich beneiden manchmal Leute, dass ich diese Freiheiten habe, mir das selber einzuteilen, und ich beneide oft Freunde, die Struktur haben.
Ja, es ist verrückt, ne?
Das ist so, das ist so.
Zieh mir den Locken und den glatten Haaren.
Genau. Also, das finde ich so absurd an der ganzen Geschichte. Dass man immer denkt, wir hätten so einen riesen Vorteil, aber manchmal fühlt sich das eher so an. Wir sehnen uns nach Struktur, und das ist so schwer, weil wir beide auch, meine Frau und ich ähnlich, Jobs haben, wo wir eigentlich nie was Gleiches.
Ja klar, und ich meine, was wir drei eben auch alle gemeinsam haben, wir arbeiten eben auch zu Hause. Hm. Und da dem Kind klarzumachen, ich bin jetzt gerade noch in der Arbeit, ich habe zu tun, oder auch, ich meine, ja, bla, ist ungesund, dass man sich abends, wenn das Kind schläft, nochmal hinsetzt und so, ne? Da muss man natürlich auch gucken, dass sich das die Waage hält. Genau. Aber dann, klar, wenn am Tag was nicht fertig geworden ist, was willst du machen? Und jemand, der natürlich verpflichtend 9-to-5 auf dem Job ist, es gibt ja durchaus solche Jobs, die dann auch beendet sind, wo man dann ganz klar weiß, da kommt nichts mehr und ich bin auch nicht mehr zuständig. Ich lasse meinen Rechner auf der Arbeit oder sowas. Das beneide ich schon auch manchmal, aber.
Lifehack, auch für Menschen wie uns, ist Abwesenheitsnotiz, wenn man ein paar Tage raus sein möchte.
Machst du echt krass.
Also ich gucke natürlich trotzdem in die Mails, wenn es dann sein muss, und ich weiß, ich muss was beantworten, aber das ist zumindest das Signal nach außen. Nicht sauer sein, wenn ich nicht sofort antworte. Das können wir, ich sag mal, Kreativen auch gerne machen, diese Abwesenheit. Das ist einfach auch als Zeichen nach außen.
Aber ich glaube, du kriegst halt, da du so Fernsehen machst und öffentlich-rechtliches, kriegst du auch noch E-Mails. Ich krieg echt nicht mehr viele E-Mails, muss ich sagen. Nee. Also bei mir ist einfach Anfrage hier, WhatsApp, zig WhatsApp-Gruppen, Signal und
sowas.
Ja,
das kann man schlecht abschalten.
Und das ist halt, kannst du halt nicht machen. Und ich habe das Gefühl, auch da warten die Leute noch mehr auf eine Antwort. Also wenn man mal eine E-Mail irgendwie einen Tag nicht beantwortet, ja, drauf geschissen, aber eine WhatsApp, so, alles okay bei dir, kommt nach 2 Stunden, weißt du, so, oh Mann.
Ja, stimmt.
Aber ja.
Schlechte Wochen gibt es natürlich auch, schlechte Tage, wo das alles, wo das Konzept jetzt vielleicht nicht so ganz aufgeht oder was mal Problem ist. Aber das hat ja jeder, genau. Ja. Kind krank, dann bricht natürlich auch alles ein bisschen zusammen. Ich beschreibe jetzt hier natürlich eine gute Woche, eine durchschnittliche und gute Woche, in der alles klappt. Wie wir das machen, wie wir so Probleme abfedern, ja, auch mit dem eben genannten Netzwerk. Dann kommt vielleicht die Oma doch nochmal vorbei oder dann kommt, hilft dann mal die Nachbarin. Also genau. Aber unterm Strich, wie gesagt, funktioniert das für uns super. Natürlich super wichtiger Faktor, hab ich jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, ist auch die Tatsache, dass unsere Tochter da immer mitgespielt hat. Also allein die Abmachung oder der Plan mit 12 Monaten, fangen wir an mit der Eingewöhnung in der Kita, hat natürlich bei uns nur funktioniert, weil ich danach das Kind immer freudestrahlend abgeholt habe und sie war gut drauf und hatte Spaß, hat sich am nächsten Tag wieder gefreut, dahin zu gehen. Wenn man da irgendwie so ein in der Ecke kauerndes, zitterndes Bündel abholt, das schreit und nicht wieder hin will, dann muss man das ganze Konzept natürlich überdenken. Hätten wir auch getan. Aber da das immer der Fall war, als auch, sie geht gerne in die Schule, sie kann auch alleine schon hingehen, was natürlich bei uns mit 2 Häuser weiter ist jetzt kein Problem, ohne Ampel. Das funktioniert, wie gesagt, super.
Nur wenn ihr mit ihr Freunde besucht, so wie uns zum Beispiel, dann spricht sie erstmal nicht mit uns. Sie wird nämlich immer die Schweigsame genannt, die zu Hause unendlich viel redet. Ich weiß noch, dass Dennis und Bianca uns manchmal noch Videos geschickt haben, dass, als ihr wieder zu Hause wart, sie unglaublich viel geredet hat, nur zum Beweis, dass sie spricht. Und wenn sie 3 Stunden bei uns war, hat sie mit uns nicht gesprochen, aber mit unserem Sohn. Also wenn sie dann im Zimmer waren und gespielt haben, da hat sie dann geredet, aber wenn sie wieder rauskam, hat sie mit uns nicht geredet.
Sie ist einfach ein bisschen introvertiert.
Sie ist wählerisch, glaube ich.
Ja. Ja. Übrigens nochmal zu diesem anderen Thema. Mit wie man sich organisiert und so. Also ich sag mal so, wenn man dann 2 Kinder hat.
Ja gut, scheiß drauf. Das ist immer das Totschlagargument kommt jetzt. Ne?
Das verstehe ich sowieso gar nicht, wie man das hinkriegt. Nee. Mehr als ein Kind.
Aber ich meine, ihr werdet das ja wahrscheinlich auch oft gefragt, wenn ich jetzt mal an mich selber denke, ich auch ständig. Für euch war dann auch klar, ein Kind und gut ist, bei 2 Kindern wird es wahrscheinlich Wahnsinn sein, ne?
Ja, irgendwie.
Bei uns war es eben, also auch so unausgesprochen so ein bisschen so.
Ja.
Oh, 2 Kinder, ich weiß nicht.
Hat sich nie ergeben, hat sich auch für uns nie so ernsthaft so angefühlt, als würde da noch jemand fehlen oder als wäre das irgendwie noch nicht. Es war immer so, diese 3 Konstellationen fühlte sich immer einfach wahnsinnig gut an für uns.
Und du hast ja anscheinend immer ein gutes Bauchgefühl und gehst nach deinem Bauch. Wir haben so ein bisschen naiv-mäßig, ja, ich bin mit dem Bruder groß geworden, meine Frau auch mit dem Bruder, das waren immer zwei, wir werden dann auch zwei Kinder haben, das war immer so irgendwie da, ohne es richtig eingeordnet zu haben, aber was das im Alltag bedeutet, das haben wir nicht antizipiert und ich kann mir vorstellen, viele Zuckis kennen das auch. Das ist dann einfach mal ein komplett anderer Schnack. Also keine dann Ahnung, sind beide wirklich. Nee, ja,
das
gut.
Ist ja nicht mein Problem jetzt.
Naja, ja, es ist eine andere Folge dann mal.
Ja.
So, du guckst schon aufs Handy, Dennis, ne? Bist ein bisschen nervös, weil du hast ja noch was vor. Was Wichtigeres als Podcast. Was kann es schon Wichtigeres geben als uns? Ja, deine Tochter.
Musst du dich fürs Ballett vorbereiten?
Genau, den Übungen.
Ja.
Ich habe ja noch die Late Night Show morgen, die wird noch ein bisschen vorbereitet. Also ich probe gerade noch so parallel. Das wäre dann jetzt zum Beispiel so ein Beispiel dafür, wie man versucht, so ein paar Sachen hin und her zu jonglieren mit dem diesem Zeitdruck. Die Deadline, eben Abholung der Tochter, ist natürlich in Stein gemeißelt.
Und du musst
deshalb habe ich kurz aufs Handy geguckt. Aber
wie viele Songs musst du vorbereiten bis morgen?
Wir spielen immer so vier bis fünf kleine Jingle-artige Ausschnitte von Songs, genau.
Ja. Das heißt, wer nicht genug von dir hatte, muss einfach in die Sendung reingucken, dann sieht man dich da
ja,
auch.
Da könnte man mich sehen.
Der schöne Gitarrist mit den Locken.
Ja,
genau. Oder einfach mal beim Clouseau-Konzert vorbeikommen. Natürlich erst dann, wenn man schon bei Revolver halt auf jedem Konzert gewesen ist.
Erst dann,
dann wird das erst freigeschaltet,
die Möglichkeit. Ich habe euch letztes Jahr auf dem Hurricane gesehen und es war total schön, gute Stimmung, geile Band und einfach ein sehr harmonisches Miteinander scheint es da zu sein.
Ja, so hat sich es auch von der Bühne auch angefühlt.
Ja, dann viel Spaß. Dann grüß Klaas und grüß Klüsen.
Werde ich tun.
Und komm nochmal wieder vorbei.
Mache ich sehr gerne.
Vielen, vielen Dank.
Klar.
Und als Überraschung, hier ist Katharine. Du hast sie damals geküsst und davon ist sie schwanger geworden. Und du hast einen 25-jährigen Sohn, der nur Französisch spricht.
So, komm rein.
Bonjour.
Ja, bonjour.
Ich muss los.
Au revoir.